Wir wollen uns erheben und ich lese aus Johannes 15 und 16. Jesus hat vor seinem Tod seinen Jüngern ganz wichtige Informationen gegeben. Die hat Johannes im Evangelium Kapitel 14, 15, 16 uns aufgezeichnet, bevor dann das hohe priesterliche Gebet kommt, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Aber er hat uns auch enthüllt, dass es gut ist, dass Jesus nicht mehr sichtbar unter uns ist, weil er uns einen viel besseren Ersatz schickt, seinen Heiligen Geist, der uns stärkt, der uns mutig macht. Und am Ende des 15. Kapitels sagt Jesus etwas vom Hass der Welt. Das müssen Sie zu Hause nochmal nachlesen. Wir leben in einer Welt, die gegen Christus sich sperrt und Christus nicht haben will und Nein sagt zu Christus. Und da sagt Jesus, wenn aber der Tröster, das ist eine Bezeichnung für den Heiligen Geist, der trösten kann, dieser Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Der Geist Gottes gibt Zeugnis von Jesus. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Ihr lieben Schwestern und Brüder in Gosau, für uns, unsere österreichischen Freunde, aber besonders für meine Frau und mich, ist das natürlich ein Erleben zum ersten Mal, jetzt als alte Leute in Gosau zu sein. Wo gibt es denn so eine schöne Gegend? Dachsteinmassiv, diese wunderbare Landschaft und die lieben Menschen. Gestern noch die Wanderung um den Gosausee. Und immer wieder ist mein Herz bedrückt, beschwert. Am Abend, wie wir eingetroffen sind, hat der Herr Kurator von der Geschichte hier erzählt. Das ist ja unvorstellbar, dass im Namen Gottes Menschen so brutal verfolgt wurden. Nicht von Heiden, nicht von Christushassern, nicht von Muslimen und Buddhisten, sondern von Mitchristen. Genau davon redet Jesus. Sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen. Das haben die Judenchristen in Israel, die messianischen Juden bis heute, furchtbar erlebt. Da haben Juden, wenn sie an Christus gläubig wurden, Jesus, der doch Jude war, ihre jüdische Zugehörigkeit zum Gottesvolk verloren und ihren Pass wurde es durchgestrichen und Israeli eingestempelt. Sie haben diesen Weg des Martyriums gewählt aus Liebe zu Jesus. Ich habe schon vor Jahren mir diesen Band der Salzburger zugelegt und dann immer noch, man kann ja nur ein paar Seiten lesen, wie dieses 16-jährige Mädchen in der Rosttränke vom Henker ertränkt wird. Und vor ihrem Tod lacht sie ihn an, weil sie etwas hat, was er nicht hat. Sie hat Christus und den Sieg über den Tod. Ich habe natürlich vorher sorgfältig die Tafel gelesen von ihrer Barbara Wallner, die diese Gemeinde gegründet hat. Aber was würde Barbara Wallner heute zu uns sagen? Würde sie nicht fragen, seid ihr nicht lau geworden im Glauben? Seid ihr nicht träge geworden? Steht ihr noch in dieser ungebrochenen Jesusfreude, wie damals diese Bekenner, die sich dort oben in der Höhle getroffen haben zum Gottesdienst, die gesagt haben, nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr und Weib, lass fahren dahin. Stellen Sie mal vor, würde ich meine Frau lassen, nur um der Jesustreue willen? Oder mein Gut und meine Wohnung? Aber Jesus hat uns das gesagt. Und das ist eine schaurige Wirklichkeit, nicht bloß im 16. Jahrhundert, im Salzkammergut, sondern heute. Wir sind ja hier von der Ludmisch zusammen gewesen. Und es war uns wieder so erschütternd, dass heute über weite Teile der Christenheit gnadenlose und brutale Verfolgungen niedergehen. Warum? Das sind ja nicht Bankmanager gewesen, die eine Wirtschaftskrise ausgelöst haben. Die haben ja kein kriminelles Verbrechen gemacht. Nur weil sie mit Jesus leben. Nur weil sie mit Jesus leben. Und weil sie diesen Weg konsequent gehen. Ich habe viele Freunde, die im Islam zum ersten Mal von Jesus gehört haben. Sie kennen ja aus dem Koran etwas von Isa, aber vom wirklichen biblischen Christus. Und das ist merkwürdig. Für uns als Traditionschristen ist das ja immer wieder wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Nichts zieht die Menschen in unseren Tagen, die Menschen, die sonst nur um Geld nachlaufen oder die in Traditionen und Formen gefangen sind, nichts zieht sie so sehr wie der auferstandene Christus, der lebt, der da ist. Und das hat Jesus uns gesagt schon auch, das steht in diesen Abschiedsreden, weil der Geist Gottes am Wirken ist, der Geist Gottes, der uns den Glauben aufschließt. Denn Christus erkennen sie nicht mit Grübeln in ihrem Verstand, sondern durch Lesen des Evangeliums, durch Hören seines Wortes. Und dann geht ihnen plötzlich ein Licht auf, wer Christus ist. Und wissen Sie, das sind unzählige Menschen heute. Im Vorderen Orient, im Mittleren Orient, in der Verfolgung des Islam. Wenn ein Muslim heute Christus erkennt, dann wird er aus seiner Familie ausgestoßen, er verliert seinen Beruf, er darf zu seinen Eltern nie mehr zurückkommen, nur weil er Jesus, den Gottessohn, erkannt hat. Und dann sagen diese Muslime, wenn wir sie fragen, ja, ist das nicht furchtbar, sagen sie, ich möchte nie mehr tauschen, das, was ich gefunden habe bei Jesus, ist unvergleichlich größer. Oder wenn jetzt in Indien diese großen Verfolgungswellen über die kleinen Christengemeinden losgehen, die haben gar nichts gemacht, die lieben ihre Feinde, die beten für ihre Verfolger. Aber die Hindus sind gnadenlos, gnadenlos. Und die Behörden sind nicht mehr in der Lage, sie zu schützen. Und wir fürchten ja in diesen Tagen, dass ein furchtbares Massaker in Indien wieder geschehen wird. In dem Fanatismus des Hinduismus. Nur wegen Jesus. Nur wegen Jesus. Verfolgt. Wir haben die gleiche Verfolgung in Kuba. Wir haben sie in Laos, in Kambodscha. Im Kommunismus. So geblieben ist wie eins, wo der mündige Mensch ohne Gott sagt, wir gestalten die Welt. Hör doch auf, redet nicht von Sünde. Der Mensch ist gut, der Mensch kann eine neue Welt schaffen. Und dann gibt es die Christen, die sagen, aber ich leide doch unter meiner Sünde und Schuld und ich brauche einen Erlöser und der Heiland Jesus kann mich allein lösen. Und diese Botschaft des Evangeliums, die darf man den Kindern nicht erzählen. Und dann werden die Gemeinden nicht registriert auf Kuba. Und dann sind sie unter Druck. Und dann wandern sie ins Gefängnis. Ein ganzer Teil der Gemeinden in Laos und Kambodscha sind heute gesperrt und die Gottesdienststätten sind nicht geöffnet. Und wir könnten gerade fortfahren von Indonesien, wo die Unruhen weitergehen. Warum ist das denn so? Zuerst möchte ich einmal von diesem Abschnitt sagen, Jesus hat uns gewarnt. Das Wort zielt auf uns, weil wir das gar nicht zur Kenntnis nehmen. Wir leben ja in einer freiheitlichen Gesellschaft. Was sind wir froh nach Jahren der Diktatur, dass wir Freiheit haben. Ihre wunderbare Demokratie in Österreich, was ist das für ein Geschenk? In diesem Land darf jeder tun und lassen, was er will. Und Sie haben schon entdeckt, wie das oft schon in der Familie losgeht, wenn einer konsequent den Weg mit Jesus geht. Ist Aufstand da. Widerspruch. Im Kollegenkreis. Viele wagen gar nicht, in der Kantine zu beten, weil ich fürchte den Spott meiner Freunde in der Schulklasse. Wenn sie plötzlich einen Schülerbibelkreis gründen und dann wird gnadenlos gespottet. Wenn ein Mädchen zu ihrem Freund sagt, du, ich mache bei der Liebelei nicht mit, ich mache nur klare Verhältnisse, weil ich Jesus gehöre. Was bist du für eine? Könnt auf allen Gebieten das probieren. Ist dein Gewissen so eng? Und Jesus sagt, diese Welt, in der wir leben, diese herrlich wunderbare Welt, die Gott geschaffen hat, mit ihren Bergen und Seen und Pflanzen und Blüten, hat eine Feindschaft gegen Gott und vor allem gegen den geoffenbarten Christus. Man kann es ja in der Passionsgeschichte kaum lesen, wenn die Massen im Chor brüllen, Kreuzige, Kreuzige, ist doch nicht möglich. Was hat Jesus diesen Menschen getan? Und dann erleben wir die Urchristengemeinde, die erste Christenheit, auf einem schrecklichen Weg der Passion, des Leidens. Und wie die Evangeliumsboten bis zu 2 Jahre ein Paulus im Gefängnis sitzt, ohne dass er irgendein Verbrechen getan hat, das würdig wäre einer solchen Strafe. Um des Evangeliums willen. Und Jesus hat das so klar dort im Johannesevangelium gesagt, dass dieser Hass gegen Jesus bleibt bis zu seiner Wiederkunft. Und der steckt in dieser Welt, und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, der steckt in uns drin. Darf ich Ihnen mal sagen, als junger Mensch habe ich es meinen Eltern sehr schwer gemacht. Da wollte ich auch nicht mehr in die Kirche mit. Und da wollte ich auch nicht mehr beten. Und ich kann Ihnen heute noch sagen, in mir gibt es eine Feindschaft gegen Gott. Wenn ich morgens meine stille Zeit mit der Bibel halten wollte, wollte ich lieber die Zeitung lesen, als die Bibel. Und wenn wir beten wollen, dann können wir oft unsere Gedanken gar nicht sammeln. Wir Menschen können viel, aber haben eine innere Abkehr von Gott. So gut als der Heidelberger Katechismus aus der Reformationszeit für die reformierten Kirchen das so formuliert hat, wir haben in uns einen ganz tiefen Gotteshass. Von Natur sind wir geneigt, Gott zu hassen. Und darum brechen wir ja oft Gottes Gebot. Wir sind ihm nicht treu. Und kein einziger von uns lebt einen Tag lang Gott wohlgefällig. Unsere Gedanken sind oft gegen Gott eingestimmt. Wir murren gegen seine Lebensführungen. Wir lehnen uns auf gegen ihn. Wir zweifeln an seinen Verheißungen. Kaum werden wir einmal einen schweren Weg in der Dunkelheit und Finsternis der Welt geführt, lehnen wir uns auf gegen Gott. Und Jesus hat uns gewarnt. Die Welt hasst mich. Und wir sind Welt. So wie wir geboren werden, bis zum letzten Atemzug, sind wir Welt. Und darum ist das ganz normal, dass eine Christengemeinde in der Verfolgung steht. Es müsste uns eigentlich nur erschrecken, warum haben wir so wenig Feindschaft mit unserer Gemeinde? Könnte das vielleicht sein, dass wir gar nicht in der Jesus-Nachfolge stehen? Die schlimmste Gefahr für die Jesus-Gemeinde ist, dass wir uns anpassen an eine gottlose Welt. Dass wir leben wie die Welt, im Geld umgehen wie die Welt. In all den Entscheidungen unseres Lebens, dass wir die Sorgen dieser Welt teilen und dass wir gar nicht mehr Christus gehorsam sind. Das ist Allerfurchtbarste, ja, ich möchte fast sagen, ist der normale Lauf der Gemeinde. Nach kurzer Zeit der Erweckung passt sie sich wieder an die Trägheit der Welt an und wird wie die Welt, dass man gar nicht mehr erkennt, wo sind denn die Christen, die wirklichen Christen, die für ihren Glauben stehen, wie einst unsere Mütter und Väter für ihren Glauben, die unbeugsam hier treu waren bis zum Letzten, die Anpassung an die Welt gleich werden, gleichförmig werden, stromlinienförmig werden wie die Welt. Ja, das mit der Wahrheit und das mit der Treue und mit der Hingabe und mit der Reinheit meines Herzens, das nehme ich nicht so genau. Gott wird schon vergeben. Und dann schleudern wir die billige Gnade her und wundern uns, dass unsere Gottesdienste leer werden, weil wir keine Botschaft mehr für die Welt haben. Zu Jesus sind die Massen geströmt, weil er nicht eine Botschaft der Welt verkündigt hat, sondern vom Gottesreich, von der neuen Gottesherrschaft, von der Wende, vom Himmel, der anbricht, heute schon in dieser Welt. Und das ist so wichtig. Lasst euch bloß von der Welt nicht einschüchtern. Macht keine faulen Kompromisse, sondern lebe Jesus treu als ein Botschafter von Christus in dieser Welt. Predige du sein Wort, und sein Wort, das ist immer aufregend, das sprengt uns. Darum ist so wichtig, dass wir auch die Weltmission im Auge haben. Wir wollen das Evangelium dorthin tragen, wo die größten Widerstände sind und die Türen verschlossen sind, so wie einst die ersten Missionare das Evangelium zu den Germanen getragen haben, die gar nichts vom Evangelium wissen wollten. Und heute sind wir froh, dass uns einst das Evangelium gebracht wurde, dass die Bibel uns gebracht wurde, dass wir Christus kennen. Das ist das Erste. Lasst euch nicht einschüchtern von der Welt. Jetzt sehe ich in dem Wort Jesu noch was anderes drin. Er warnt vor der Einschüchterung, vor der Anpassung an die Welt. Jesus sagt uns noch was anderes. Ihr seid unüberwindlich stark. Unüberwindlich stark. Wie denn? Wieder muss ich Ihnen gestehen, mein Glaube ist nicht stark. Mein Glaube knickt ein in der ersten Drucksituation. Nicht bloß der Verfolgung. Im Leiden. Ist Gott noch da? Kennt er mich wirklich? Sorgt er für mich? Da kommt die Zweifel. Kennen Sie das? Warum sagt Jesus, wir seien unüberwindlich stark? Wir sind alle angefochten. Und der Glaube bei uns ist ganz schwach. Aber Jesus sagt, ich gebe euch, und jetzt kommt das Entscheidende, den Geist Gottes. Der macht euch zu unüberwindlich starken Zeugen, ob Barbara Wallner oder wie sie alle hießen, einst in Goschau. Es waren ganz schwache Leute, wie du und ich. Aber sie hatten den Heiligen Geist. Haben Sie den Heiligen Geist? Komisch, in unserer Gemeinde ist eine große Unsicherheit. Also so dürfen Sie aus der Kirche heute nicht mehr rausgehen. Sie müssen wissen, ob Sie den Geist Gottes haben. Ja, wie kann man das wissen? Weil man um den Heiligen Geist beten darf. Jesus sagt, wie Kinder um Brot bitten. Und schon die irdischen Väter geben ihren Kindern nicht eine Giftschlange, wenn die um Brot bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, den die ihr bittet? Herr Jesus, ich brauche deinen Geist. Christ sein ohne Heiligen Geist geht gar nicht. Wer von Ihnen den lutherischen Katechismus gelernt hat, der weiß, dass wir da bekennen in der Auslegung von Martin Luther, dass wir nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Christus glauben können, sondern der Heilige Geist, der öffnet uns die Augen fürs Evangelium. Da, wo Sie zum ersten Mal von Christus etwas begriffen haben, das war schon der Heilige Geist, der in Ihnen wirkt. Das ist so wunderbar, der Geist Gottes macht uns stark. Wunderbar, das Lied von Benjamin Schmolk, das waren ja die schlesischen Märtyrer, die damals so furchtbar unter Habsburg gelitten haben. Nur 3 Predigtstätten. Benjamin Schmolk hatte 14.000 Menschen zu versorgen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Als einzelner Pfarrer, er hat noch ein paar Helfer dabei gehabt. Aber in dieser gnadenlosen Verfolgung des Evangeliums redet er und sagt, Heiliger Geist, hilf uns das Kreuz tragen. Hilf uns den Glauben zu erhalten. Du musst unser Licht sein. Gib zum Wollen und Vollbringen auch das, dass es in unserem Leben gelingen kann. Und das ist wunderbar, dass der Heilige Geist uns stark macht. Da gibt es so viele Verheißungen in der Bibel. Sogar, dass er Liebe in uns weckt. Güte, Freundlichkeit, das sind Früchte des Heiligen Geistes. Wissen Sie, aus uns quetschen wir keine guten Taten daraus. Und dass Christus, der Heilige Geist, ist der Christus, der in uns Wohnung macht, uns zu neuen Menschen macht, zu neugeborenen Leuten. Und das wünschen wir uns ja, dass unsere Kinder einen neuen Vater haben, dass unsere Ehe erneuert wird, von innen her durch den Heiligen Geist, durch Christus selber, der in uns Wohnung macht. Und das sagt Jesus, das macht euch unüberwindlich stark. Das Mädchen, das einst mit 16 Jahren in der Rosttränke in Salzburg ertränkt wurde, das war nicht ihre Natur. Das war der Geist Gottes, der sie unüberwindlich stark machte. Und ein Luther war ein kleiner, schwacher Mönch von Wittenberg. Aber der Geist Gottes machte ihn stark. Und Jesus will aus dir, einem Gosauer, einen starken Jesuszeugen machen. Das erleben wir in der Mission, wenn ganz schwache Leute oft am Körper noch geschlagen hinausgingen. Wir hatten einen Rentner und ich sagte, wollen Sie nicht hinausgehen? Er sagte, ich habe Hautkrebs, das macht doch nichts. Und dann hat er 10 Jahre in Nairobi gewirkt, in einer so wunderbaren Weise, weil der Geist Gottes ihn stark machte. Und heute, er ist weit über 80 Jahre alt, sagt er, das war die schönste und beste Zeit meines Lebens. Wo wir mit Christus uns fest einlassen, wirkt Gottes Geist in unserem Leben. Darum ist Mission die schönste Erfahrung, aber auch hier bei uns ist Mission nötig. Wenn Sie einen Kranken besuchen, was wollen Sie dem sagen? Die Blumen sind nicht wichtig, die Sie mitbringen. Und die Pralinen darf der Kranke meist gar nicht essen. Sagen Sie ihm ein Wort von Jesus. Jesus lässt dich nicht los. Und dann sagt der andere Danke. Und Sie erleben auf einmal, da war Christus da, der das Wort am Herzen eines Menschen befestigt hat. Ich wurde ein Zeuge von Jesus. Ich bin stark geworden. Ich durfte etwas verkündigen. Muss ja gar nicht lang sein. 5 Worte, 6 Worte. Schlicht zugesprochen. Im Trauerbesuch, am Grab und plötzlich ist der Himmel offen, weil Christus da ist in einer Welt, wo der Name von Jesus verspottet und verlästert wird. Und das ist so wichtig, dass wir uns ausrüsten lassen vom Heiligen Geist. Ich will ein ganz einfaches Beispiel mal gebrauchen. Wenn ich dich frage, bist du verheiratet? Es gibt keinen Menschen, der auf die Frage sagt, ich weiß nicht so richtig. Entweder bist du verheiratet, bist du unverheiratet. Das muss man wissen. Mit dem Heiligen Geist ist es genauso. Hast du dich diesem Heiligen Geist ausgeliefert? Dem Christus, der in dir herrschen will, der in dir wohnen will, der dein Leben ausfüllen will. Das muss sagen, Herr Jesus, fülle du mich. Und dann kommt, was ist die Frucht des Geistes? Da kommt das Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit in unser Leben. Wir können das aus unserer Natur heraus gar nicht wirken. Da können Sie sich verkrampfen und kasteien. Christus muss einziehen ins Leben. Und das geschieht heute in der Weltmission. Die schönste Frucht ist, ich denke an so Gebiete dort oben in Nordostindien, da hat kein Kolonialsoldat, der Engländer, sich einst ins Nagaland getraut, weil die Menschen immer den Kopf abgeschnitten haben als Dörrkopf und Zeichen ihrer Größe am Gürtel getragen, ein Kopfjäger. Und dann ist das Evangelium von Jesus hingekommen. Heute sind 100% dort oben Christen. Und da wird keine Türe abgeschlossen, weil sie sagen, bei uns klaut niemand. Wir brauchen das nicht. Sie leben, das neue Leben mit Christus. So ermutigend aus der Mission zu hören. Und wie wichtig brauchen wir das für uns heute bei uns in unserem Land. Und noch das Letzte. Tritt ins Licht, ins helle Licht der Wahrheit. Jesus sagt, ich will euch den Anwalt geben, den Tröster. Das ist so wunderbar, auch wenn unser Glaube angefochten ist, der uns aufrichtet, Mut macht, tröstet. Ohne Geist Gottes ist Gemeinde geistlos, ist Kirche geistlos und hat nichts mehr zu sagen, wo der Geist Gottes ist. Der wird alles überwunden, was im Wege steht. Aber dann sagt Jesus noch, ich will den Geist der Wahrheit senden, der vom Vater aus, was ist der Geist der Wahrheit? Der uns das Licht aufsteckt über uns selbst. Wir haben alle so einen grenzenlosen Hochmut, was wir alles können, wir Menschen. Das ist bei uns im Westen heute die große schreckliche Irrlehre, der wir anhängen. Wir Menschen, wir können, wenn wir bloß wollen, können wir. Das reden wir uns ein. Wir machen auch einige nette Sachen. Und, ach ja, wir können alles. Dabei sind wir durch und durch Menschen der Sünde. Wissen Sie das? Wie es die Reformatoren gesagt haben, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Deshalb ist es so spannungsreich oft in der Familie, weil ich von der Sünde gepackt bin. Jesus sagt etwas Wichtiges vom Heiligen Geist, er wird euch überführen von der Sünde. Wenn wir von der Sünde reden, wirkt es immer so komisch, aber wenn es der Heilige Geist ein Licht aufsteckt, dann sehen wir auf einmal, wie wir vor Gott Leute sind, die ihre Schuld nicht bezahlen können und dass wir zu Gott gar nicht kommen können, weil unser Leben uns anklagt mit allen Versäumnissen, mit der Schuld. Der Heilige Geist legt Schuld auf und er redet vom Gericht. Und er ist der, der uns Christus groß macht. Er wird Zeugen von mir, er wird uns Jesus groß machen, den Heiland und den Erlöser. Und das bleibt bis zum Lebensende. Unsere größte Freude in der Krankheitsnot, ja zum Schluss, wenn es zum Sterben geht, dass ich auf Christus blicken kann. Und an jedem Tag weiß, Christus ist da, der mich versöhnt mit Gott, der mir meine Schuld wegnimmt. Indem ich mich bergen kann in Zeit und Ewigkeit. Das ist eine Botschaft für die Welt. Es gibt in der ganzen Welt keine Religion, die uns Menschen aus der Schuld herausführen kann. Im Islam gibt es keine Vergebung, wissen Sie das? Kein Muslim weiß etwas von Heilsgewissheit. Im Buddhismus gibt es keinen Erlösungsweg, außer den ins Nirvana, ins Nichts. Aber keiner sagt mir, wie ich vor Gott frei werden kann. Und die Juden, wir lieben ja das Volk Israel, aber die Juden haben keinen Platz, seitdem der Tempel zerstört ist, wo sie Schuld ablegen können. Wo denn? Sie können keine Opfer mehr bringen. Das Einzige in der Welt, wo noch Schuld vergeben werden kann, ist das Kreuz von Jesus Christus. Und dort können wir Schuld deponieren. Und das ist der Grund, warum wir Vergebung der Schuld haben, warum Sie heute von hier weggehen können, sagen, Jesus hat wieder mein Leben gelöst, ich darf zu ihm aufblicken, er ist da, der Geist der Wahrheit begleitet mich. Wir brauchen nicht mehr reden von falschen Ideologien über was wir sind, als wenn wir dürfen vor Gott ganz ehrlich sagen, was wir sind. Wir haben in vielem Unrecht getan, wir haben einen Heiland, der uns erlöst und der uns durch seinen Geist erneuert. Das ist ein interessanter Sonntag, der Sonntag Exodia steht zwischen Himmelfahrt, der großen Herrschaft Jesu über die Welt. Aber Jesus sagt, die Welt ist bis zu seiner Wiederkunft vom Hass gegen Jesus erfüllt, auf rätselhafte Weise. Und dann steht der Sonntag Exodia zwischen Pfingsten, in der Erwartung der Ausgießung des Geistes Gottes. Und wir dürfen den Blick schon fassen. Der erhöhte Herr Christus, der heute will, dass ein wunderbares Evangelium aller Welt gepredigt wird. Und ich freue mich, dass wir heute in Gosau dieses Evangelium wieder hören dürfen. Das brauchen wir. Wir brauchen diesen Geist der Wahrheit. Und wir brauchen Christus und seine Versöhnung und seine Kraft. Amen.